Paul McCartney, how are you?
Fine, thank you. Thank you, sir. Fine. Thank you very much. Fine, thank you, sir.
Excellent, thank you.
Ja, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Wer hat hier wen auf den Arm genommen bei diesem absurden Austausch von Höflichkeitsfloskeln? So ging es jedenfalls zu auf Pressekonferenzen, die die Beatles gaben und bei denen sie oft ihren Spaß hatten und manche Reporter offenbar auch, damals, vor 50 Jahren. Es geschah im Februar 1964, als ein Großteil der Jugend Amerikas ausrastete, weil da vier Youngsters from Liverpool in der populären Ed Sullivan Show auftraten und mit ihrer unbekümmerten Ausstrahlung und ihren mitreißenden Songs für eine jubelnde Begeisterung sorgten, wie es sie zuvor noch nie gab und wie sie es später in dieser geradezu hysterischen Aufladung und in diesem Ausmaß auch nicht wieder geben sollte. Im Februar 1964 nahm die manische Fanbegeisterung für die Beatles, genannt Beatlemania, ihren Lauf, erst in Amerika, dann in der übrigen westlichen Welt. Die Jugend Großbritanniens, die war schon zuvor der Beatles-Euphorie verfallen. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Das Thema dieser Ausgabe ist das pophistorische Ereignis von großer Tragweite, die Eroberung Nordamerikas durch die Beatles im Frühjahr 1964. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Beatles-Invasion erschien eine opulente Box mit 13 CDs und 64-seitigem Booklet, genannt The US Albums. Inhalt: fast alle Beatles-Alben, die in den USA veröffentlicht wurden und die sich zum Teil erheblich von den britischen Originalalben unterscheiden. Gleich das erste offizielle Beatles-Album der US-amerikanischen Plattenfirma Capitol mit dem Titel Meet the Beatles, das am 20. Januar 1964 auf den US-Markt kam, wies zwar das gleiche Coverfoto wie das zweite britische Album With the Beatles auf, enthielt aber nur 9 Songs von insgesamt 14 aus dem Originalalbum With the Beatles, das in England bereits im November 1963 veröffentlicht worden war. Das US-Album Meet the Beatles umfasste insgesamt nur 12 Songs, also 2 weniger als das britische Originalalbum, und enthielt merkwürdigerweise und warum auch immer einen, aber auch nur einen einzigen Song aus dem britischen Beatles-Debütalbum Please Please Me, nämlich diesen. 1, 2, 3, 4! Schon 1962 entstand dieser große der frühen Rocksongs der Beatles, I Saw Her Standing There, vornehmlich geschrieben von Paul McCartney. Es war der Opener des Beatles-Debütalbums Please Please Me vom März 1963, und aus unerfindlichen Gründen erschien dieser Song als einziger aus dem Album Please Please Me auf dem ersten US-amerikanischen Beatles-Album mit dem Titel Meet the Beatles vom Januar 1964. Im Vergleich zu England war die Plattenindustrie der USA erst relativ spät auf den Beatlemania-Zug aufgesprungen. Mitte 1963, als in England der Beatles-Boom begann, war zwar auch in den USA schon ein Beatles-Album erschienen, allerdings auf einem obskuren kleinen Billiglabel mit entsprechend geringem Erfolg. Erst als die große US-Firma Capitol das kommerzielle Potenzial der Beatles realisierte, wurde auch in den USA die Werbetrommel gerührt. Aber es lag nicht so sehr an den Werbetrommeln der Plattenfirma, dass da vier Jungs aus Liverpool mit komischen Frisuren und knappen 2,5-Minuten-Songs einen sensationellen und alle Rekorde schlagenden Erfolg in den USA feiern konnten, obwohl sie doch eigentlich nur Coca-Cola nach Amerika brachten, also den uramerikanischen Rock'n'Roll, allerdings mit Liverpooler Eigenart, in die USA wieder einführten. Einen besonders großen, vielleicht sogar den ausschlaggebenden Anteil am unvergleichlichen Triumph der Beatles in den USA hatten 3 Auftritte der Fab Four im Februar 1964 in der ungemein populären Ed Sullivan Show, von der gleich noch ausführlicher die Rede sein wird. Als die Beatles am Freitag, dem 7. Februar 1964, im Flugzeug nach New York saßen, waren ihre Erwartungen durchwachsen. Einerseits dachten sie, die Amerikaner haben doch selbst alles an toller Musik. Andererseits spürten sie Rückenwind nach dem Hochgefühl, das sie am 17. Januar 1964 aufgeputscht hatte. Sie gaben gerade mehrere Konzerte in Paris, als ein Telegramm aus den USA für Hochstimmung sorgte. Sie tollten im Hotelzimmer herum und wollten dem Überbringer der guten Nachricht, ihrem Manager Brian Epstein, ausgelassen auf den Rücken springen. Denn er verkündete, ihre Single I Wanna Hold Your Hand sei in Amerika Nummer 1.
We were in Paris one time playing the Olympia in Paris, when back at the hotel. A telegram came through from Capitol Records of America to Brian. He came running in the rooms. You're number one in America. Well, just, I mean, I can't describe the feeling. We all tried to jump on Big Mal's back.
Und George berichtete dabei, was das für ein tolles Gefühl gewesen sei, weil sie direkt im Anschluss an Paris für USA gebucht waren. Dass sie eine Nummer 1 im Gepäck hatten, unmittelbar vor ihrer Reise nach Amerika, das sei schon sehr praktisch gewesen.
It was a great feeling because we were booked to go there directly after the Paris trip, so it was handy to have a number one.
Aber gerade George war besonders skeptisch. Noch im September hatte er seine Schwester in den USA besucht und als er zurückkam, konnte er seinen Kumpels nur eines berichten: Da drüben kennt uns kein Schwein. Das wird richtig hart für uns. Was würde sie also erwarten auf der anderen Seite des Atlantik? Von ihrem ersten Besuch in den USA, das wussten sie, würde eine Menge für ihre Zukunft abhängen. Und wahrscheinlich bekämen sie keine zweite Chance.
You know you made me cry. I see no use in wondering why. No reason to change my cry. It's through, oh, you're giving me the same old lie. I'm wondering why you hurt me then, you're back again. No, 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 not a second time.
Der vornehmlich von John geschriebene Song Not a Second Time war der Schlusstitel des ersten US-Albums Meet the Beatles, das 18 Tage vor ihrer Ankunft in New York auf den amerikanischen Markt kam. Ringo erinnert sich an den Anflug über New York, dass er sich wie in einem Science-Fiction-Film gefühlt habe, als der Flieger langsam herunterging und er den Eindruck hatte, als würde eine Riesenkrake das Flugzeug nach New York herunterziehen. Und all die Aufregung sei zu spüren gewesen. Hier kam Amerika, wovon sie geträumt hatten, worüber sie so viel gehört hatten und wo all diese tolle Musik herkam, die sie liebten.
As the plane flew over New York, I really felt like some, you know, sci-fi movie had gone down and a big octopus grabbed the plane and was dragging us down to New York. I mean, it was all just so exciting. This was America, you know. Things we'd dreamt about and heard about and all the music we loved had come out of.
Als die Maschine endlich gelandet war, hörten sie noch immer schrilles, lautes Getöse und dachten zuerst, das seien Motorengeräusche. Tatsächlich hörten sie das Kreischen von 4000 Fans und wollten zuerst nicht glauben, dass dieses Kreischen ihnen galt. Zu Hause in England hatten sie sich fast schon an durchdrehende Fans gewöhnt, aber hier in New York, da kannte sie doch kaum einer. Und Paul soll gefragt haben, für wen sind die denn hier?
We love the Beatles.
I love you, John.
It'll be true when you're
Zitat. 4000 junge Leute außer Rand und Band drängten sich gegen Fensterscheiben, hingen über der Brüstung von Aussichtsplattformen, scharten sich auf Gebäudedächern, winkten ihnen jubelnd zu und begrüßten die Band mit großen selbstgemalten Schildern, während lange Reihen von Polizisten sich abmühten, die wogende Menge im Zaum zu halten, schrieb Michael Gilmore im Rolling Stone. Zwei Tage später, am 9. Februar 1964, erfolgte dann jener popkulturelle Urknall, der die Welt des Pop nicht nur in den USA für immer verändern sollte. Es war der erste Auftritt der Beatles im US-amerikanischen Fernsehen. Die Berichterstattung über die Ankunft der Beatles in New York war überall in Amerika mit Staunen registriert worden. Seit dem 1. Februar stand die Beatles-Single I Wanna Hold Your Hand auf Platz 1 der US-Single-Hitparade und war ständig landesweit im Radio zu hören. Die Erwartungen waren allzu hoch, als die Beatles zu ihrem ersten Fernsehauftritt in der Ed Sullivan Show angekündigt wurden. Überall im Land saßen Jugendliche, aber auch Erwachsene, gespannt vor ihrem Fernseher. Die Ed Sullivan Show war in den frühen 60er Jahren die beliebteste und einflussreichste Unterhaltungssendung des amerikanischen Fernsehens. The youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. So kündigte er sie an, der Star-Moderator Ed Sullivan, der ein wenig nach Handelsvertreter aussah und anfänglich nicht gerade erbaut war von den lärmenden Youngsters aus Liverpool. Was sich schlagartig änderte, als er den Rummel um die Beatles mitbekam, dass Heerscharen von Medienvertretern zur Pressekonferenz kamen, dass Massen von Fans die Show live sehen wollten. Es gab rund 50.000 Ticketanfragen für den Saal der Fernsehshow, der gerade mal etwas mehr als 700 Plätze fasste. Und als Herrn Sullivan klar wurde, dass die Einschaltquote seiner biederen Show durch die Decke knallen würde. Also trat er am 9. Februar 1964 vor das Fernsehpublikum und sprach die folgenden historischen Worte. Gestern und heute war unser Theater voll von Journalisten und Hunderten von Fotografen aus dem ganzen Land. Und selbst die wirklich alten Hasen unter ihnen stimmen mir zu, dass die Stadt noch nie zuvor eine solche Aufregung erlebt hat, wie sie verursacht wurde von diesen jungen Burschen aus Liverpool, die sich selbst The Beatles nennen. Heute Abend können Sie zweimal von Ihnen unterhalten werden, jetzt und in der zweiten Hälfte der Show. Meine Damen und Herren, The Beatles!
Now yesterday and today our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves The Beatles. Now tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, The Beatles! That's
close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always need you. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Dem Gitarrensolo von George Harrison war gerade die Studiofassung von All My Loving aus dem US-Album Meet the Beatles zu hören. Und diese Studiofassung ist, wie mitzubekommen war, einen halben Ton höher als die Live-Fassung aus der Ed Sullivan Show. Oder sollte man richtiger sagen, die Live-Version ist einen halben Ton tiefer als die Studioaufnahme, die in E-Dur steht. Es könnte also sein, dass die Beatles ihre Instrumente in der Ed Sullivan Show um einen halben Ton tiefer gestimmt haben. Wie dem auch sei. Ringo erinnert sich an die Proben am Nachmittag vor der ersten Ed Sullivan Show und an die Soundprobleme, die im Fernsehstudio bestanden, und er erzählt, die musiktechnischen Anlagen beim Fernsehen waren derart schlecht, das sind sie auch heute noch, aber damals waren sie wirklich übel, dass wir die Proben auf Tonband aufnahmen und sie dann über die Regler am Pult abmischten. Endlich hatten wir es mit dem Toningenieur so weit vorbereitet und machten noch eine Pause. Doch wie der Zufall spielt, kam die Putzfrau, während wir weg waren, um den Boden und das Pult sauber zu machen. Die muss sich gedacht haben, was sollen denn diese komischen Kreidemarkierungen da? Und sie wischte sie alle weg. So war alles für die Katz und wir mussten dann in aller Eile den Sound noch richtig hinkriegen. Tatsächlich war bei der Live-Übertragung Johns Mikrofon kaum zu hören. Doch auch wenn der Live-Sound eher bescheiden war, der großen Begeisterung tat das keinen Abbruch. Und auf jeden Fall schrieben die Beatles mit ihren insgesamt 3 Auftritten in der Ed Sullivan Show Fernseh- und Popgeschichte. Denn ihre Kurzauftritte am 9., 16. und 23. Februar 1964 schlugen alle Rekorde, was Einschaltquoten und Publikumsbegeisterung anging. Nach diesen 3 Shows war die Welt des Pop in den USA eine andere. 74 Millionen amerikanische Fernsehzuschauer und einige weitere Millionen Kanadier hatten alleine den ersten Beatles-Auftritt gesehen. Die Einschaltquoten der beiden übrigen Beatles-Shows waren für damalige Verhältnisse nicht weniger astronomisch. Nicht nur die begeisterungsfähigen jungen Leute hatten die Beatles für sich eingenommen, auch die Medienleute waren von den 4 schlagfertigen Burschen angetan. Eigentlich waren die rund 200 abgebrühten Reporter, wie ein Insider schrieb, zur Beatles-Pressekonferenz gekommen, um diese unbedarften Typen aus Liverpool mal so richtig fertig zu machen, wie er sich ausdrückte. Doch die entwaffnende, humorvolle Art der Fab Four führte dazu, dass die abgebrühten Reporter letztendlich, Zitat, ihnen zu Füßen lagen. Hier folgt nun gleich ein Ausschnitt aus der ersten Pressekonferenz, die die Beatles am Tag ihrer Ankunft in New York am 7. Februar 1964 gaben. Da waren sie gut drauf, locker, schlagfertig, ein bisschen frech und ungeheuer sympathisch. Ich versuche mal zu übersetzen, was sich da im Durcheinander der Stimmen heraushören lässt. Der Leiter der Pressekonferenz kämpft zunächst gegen das Geschrei und die Unruhe an, macht sich wichtig und sagt: Können wir bitte etwas Ruhe haben? Wenn Sie eine Frage stellen wollen, könnten Sie dann bitte ruhig sein? Eine junge Frau sagt flehend: Würdet ihr etwas singen? Die Antwort kommt sofort: Nein, tut mir leid. Nächste Frage. Bestehen Zweifel, dass ihr überhaupt singen könnt? Fragt einer. Nein, wir wollen erst Geld sehen, sagt John und alle lachen. Die nächste Frage. Wie viele von euch haben eine Glatze, da ihr doch diese Perücken tragen müsst? Ich habe eine Glatze, sagt Paul. Und die anderen stimmen ein: Wir alle haben Glatzen, aber sagt es bitte niemandem weiter. Und John plärrt dazwischen: Ich bin auch noch taub und stumm. Wie teuer sind die Perücken, fragt einer. Und Ringo antwortet: Die kosten nur einen Dollar. Der nächste Journalist stellt die Frage: Seid ihr wirklich echt? Und der vorlaute John sagt: Komm rauf und überzeug dich selbst. Die nächste Frage lautet: Werdet ihr euch jemals das Haar schneiden lassen? Nein, danke, sagen John, Paul und Ringo. George antwortet: Ich ließ es mir gestern erst schneiden. Und alle lachen. Und Ringo ergänzt: Das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Dann kommt die erste inhaltliche Frage von einem Journalisten: Welche Wirkung hat eure Musik auf die Leute? Keine Ahnung, sagt Ringo. Sie gefällt ihnen offenbar, nehme ich an, denn sie kaufen sie schließlich. Warum löst eure Musik so viel aus? Fragt ein anderer. Paul antwortet mit unschuldiger Miene: Wir wissen das wirklich nicht. Und John sagt trocken: Wenn wir es wüssten, würden wir eine neue Gruppe gründen und Manager werden. Und natürlich löst auch dieser Spruch allgemeines Gelächter aus.
There's a question here.
How many are bald
if
you have to wear those wigs?
To all of us.
I'm bald.
You're bald?
Oh, we're all bald.
Don't tell anyone, please.
I'm deaf and dumb, too.
It's a gentleman now.
We're only a
dinner.
Quiet, please.
Quiet, please.
This is a man.
Go on. Oh,
it's
quiet.
All right.
Are you for real?
Come and have a feel.
That's my brother.
Listen, I got a question. Do you want to get a haircut at all?
No.
No, thanks.
I had one yesterday.
That's no lie. It's true.
Okay, one here.
What your music does to these people?
I don't know. It pleases them, I think. Well, they must do, because they're buying it.
Why does it excite you so much?
We don't know, really.
How can you ever form another group and be managers?
Morning. All I want, that's what I want.
The best things in life are free, but you can keep them for the birds and bees, so give me money, that's what I want. Deine Liebe erregt mich, doch deine Liebe bezahlt nicht meine Rechnungen, deshalb gib mir Geld. Diese berühmten Zeilen, die der US-amerikanische Motown-Chef Berry Gordy 1959 für den Rhythm and Blues-Sänger Barrett Strong geschrieben hatte, damals ohne großen Erfolg, diese klassischen Zeilen wurden aber großartig von einem weißen Liverpooler, nämlich von John Lennon gesungen und von den Beatles hörenswert interpretiert. Der Song Money erschien im zweiten US-amerikanischen Beatles-Album mit dem originellen Titel The Beatles' Second Album, veröffentlicht am 10. April 1964, nachdem das erste Album Meet the Beatles am 15. Februar 1964 Platz 1 der Albumcharts erobert hatte und dort ganze 11 Wochen lang oben blieb, bis es abgelöst wurde von der Nachfolge-LP The Beatles' Second Album. Wie bei fast allen Beatles-Veröffentlichungen von Capitol, der US-amerikanischen Plattenfirma der Beatles, waren die Songs im Vergleich zu den britischen Originalalben wild durcheinander gemixt, das heißt in willkürlicher neuer Reihenfolge und Auswahl zusammengestellt worden. Sogar eigene Abmischungen, veränderte Plattentitel und Covergestaltungen hatte man sich erlaubt. Das Albumcover von The Beatles' Second Album zeigte eine Montage von 12 Fotos, auf denen man die Beatles mal als Gruppe, mal solo, mal posierend, mal in Live-Aktion abgebildet sehen konnte. Die Headline auf der Rückseite, die ebenfalls 12 Fotos enthielt, lautete "And here they are, the world's most popular foursome, singing and playing their new collection of hits." Eine neue Zusammenstellung von Beatles-Songs war diese bunt zusammengewürfelte Songkollektion tatsächlich, aber neu waren die Songs für europäische Verhältnisse natürlich nicht. So enthielt dieses zweite Album auch Singletitel von Mitte 1963, wie zum Beispiel die Single She Loves You, die in England im August 1963 schon veröffentlicht worden war, mit der Rückseite I'll Get You.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah.
I'll get you in the end, oh yeah. Am Ende haben sie auch die Amerikaner gekriegt und begeistert. Die US-Plattenfirma Capitol hatte sich erst durch Ignoranz hervorgetan. Als dann plötzlich der Rubel rollte, zunächst nicht durch großes Zutun der Plattenbosse, dann wurde geklotzt in Ausmaßen, die schon fast an so etwas wie Ausverkauf grenzten. Ganze 6 Alben hat Capitol aus den vorhandenen Beatles-Songs zusammengestellt und allein im Jahre 1964 in USA veröffentlicht. 6 Alben in einem Jahr, das müsste eigentlich den Sättigungsgrad bei weitem überschreiten und den Overkill bedeuten, aber nicht bei den Beatles-Fans. Der US-amerikanische Markt konnte anno 64 nicht genug kriegen von den Fab Four. In den Billboard Hot 100 Single Charts kam es zu der einmaligen Konstellation, dass am 5. April 1964 insgesamt 12 Beatles-Songs in den US-Charts geführt wurden, wobei die ersten 5 Plätze allesamt von den Beatles okkupiert waren. Ein Rekord für die Ewigkeit. Und die Songs der Beatles waren ja keine billigen Hits, keine Wegwerfartikel für den schnellen Konsum. Schon etliche ihrer frühen Songs waren originell komponiert, clever arrangiert und richtig gut gespielt. Gerade ihre großen Superhits She Loves You und I Wanna Hold Your Hand waren für die damaligen Verhältnisse raffinierte kleine Popkunstwerke. In harmonischer und melodischer Hinsicht war das Komponistenduo Lennon-McCartney in kürzester Zeit zu den führenden Songschreibern des Pop aufgestiegen. Auch ihre frühen Songs zeigten ein gerüttelt Maß an kompositorischem Gestaltungswillen und musikalischen Kenntnissen. Wer hätte denn Ende 1963 im Pop gewusst, was ein verminderter Akkord ist oder eine große Septime? Wahrscheinlich auch die Beatles damals selbst nicht, doch sie beherrschten diese differenzierten Akkorde und setzten sie gekonnt ein. Die beiden genannten zum Beispiel im Song It Won't Be Long, der im zweiten britischen Album With the Beatles enthalten war und im ersten US-Album Meet the Beatles. Wie heißt es im Text? Jede Nacht, wenn alle ihren Spaß haben, sitze ich hier alleine rum. Aber es dauert nicht mehr lange, dann gehöre ich zu dir und zeig dir auf der Gitarre meine übermäßige Septime. It won't be long, yeah. Wegen dieses Schlussakkords ging damals vor 50 Jahren ein ehrfürchtiges Raunen durch die Reihen angehender Gitarristen. Schließlich handelte es sich um einen Akkord mit der großen Septime, bei dem also zwei nebeneinander liegende Halbtöne gleichzeitig klingen, schön, schräg und spannungsvoll. Hier Scharen von Möchtegern-Gitarristen, die den Beatles nacheifern wollten, sah man damals gebeugt über dem Griffbrett ihrer Wanderklampfe, um diesen merkwürdigen Akkord mit ihren viel zu kurzen und ungeübten Fingern irgendwie greifen zu können. Die Beatles als Musiklehrer, diese Tatsache ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sogar von Showmaster Ed Sullivan gibt es ein Foto, auf dem man sehen kann, wie Paul ihm Nachhilfe gibt beim Greifen und Runterdrücken der Gitarrenseiten. Der erste Beatles-Auftritt in der Ed Sullivan Show am 4. Februar 1964 hatte nicht nur die große Euphorie unter den jungen US-Amerikanern ausgelöst, sondern hatte auch auf völlig ungeahnte andere Weise für verblüffende Nebeneffekte geführt, wovon George Harrison zu berichten wusste.
Later they said that there was the least reported or there was no reported crime. Even the criminals had a rest for like 10 minutes while we were on.
Die Kriminalitätsrate sei drastisch gesunken, während die Beatles ihren ersten Auftritt in der Ed Sullivan Show hatten. Sogar die Kriminellen in den USA hätten für 10 Minuten Pause gemacht, während die Beatles spielten. Darauf wies George Harrison amüsiert hin. Das Beatles-Fieber grassierte jedenfalls Land auf Land ab und zeitigte die wundersamsten Phänomene. Die Woche drauf, am 16. Februar 1964, traten die Beatles erneut in der Ed Sullivan Show auf, diesmal in Miami Beach. Ed Sullivan zeigte sich noch immer etwas verstört über die kreischenden Fans, versuchte mit beruhigenden Gesten auch mal zu Wort zu kommen, hatte aber seine anfängliche Zurückhaltung gegenüber diesen Youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles aufgegeben. Kein Wunder, schließlich sorgten diese vier Youngsters alleine für die gigantischsten Einschaltquoten in der Geschichte seiner biederen Show. Erfreut verlas er am Ende des ersten Beatles-Auftritts ein Telegramm von Elvis, dem damals noch immer uneingeschränkten größten Popstar Amerikas und seines Managers Colonel Parker mit den besten Glückwünschen für den Erfolg der Beatles in den USA.
You know, something very nice happened and the Beatles got a great kick out of it. We just received a wire, they did, from Elvis Presley and Colonel Tom Parker wishing them a tremendous success in our country. I think that was very, very nice.
Und mit den gleich folgenden Worten kündigte Ed Sullivan den zweiten Auftritt der Beatles in seiner Show mit großer Geste an und münzte den begeisterten Anfangsapplaus natürlich gleich auf sich um. Also sprach Ed Sullivan, wie auch gleich im Original zu hören sein wird: Es ist sehr schön, hier zu sein und danke für die nette Einführung. Jetzt ist es wieder soweit. Letzten Sonntag in New York spielten die Beatles in unserer Show vor dem größten Publikum in der Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Heute Abend in Miami Beach stehen die Beatles wieder vor einem rekordbrechenden Publikum. Meine Damen und Herren, hier sind die vier nettesten jungen Leute, die wir je auf unserer Bühne hatten. Die Beatles!
And now from the stage of the Deauville Hotel, here he is, Ed Sullivan!
Thank you very, very much. Thank you. Well, you know, so very nice to be here. Thank you, Ralph Renick. for that very nice intro. And now, this has happened again. Last Sunday, on our show in New York, the Beatles played to the greatest TV audience that's ever been assembled in the history of American TV. Now, tonight, here in Miami Beach, again, the Beatles face a record-busting audience. Ladies and gentlemen, here are four of the nicest youngsters we've ever had on our stage. The Beatles, bring them on.
Dies war wieder eine Montage aus der Studioaufnahme von I Wanna Hold Your Hand und davor der Live-Aufnahme vom 16. Februar 1964 während des zweiten Beatles-Auftritts in der Ed Sullivan Show. Und auch hier war wieder zu hören, dass die Live-Version einen Halbton tiefer als die Studioaufnahme war. In der DVD The Beatles' First US Visit aus dem Jahre 2004 kann man eine witzig bis leicht überdrehte Szene verfolgen, die nun gleich als Audioumschnitt zu hören sein wird. Vorab eine Zusammenfassung dessen, was da gleich passiert. Am Nachmittag vor ihrem ersten Auftritt in der Ed Sullivan Show hängen die Beatles in ihrem Hotelzimmer rum und geben ein Interview. Der Radio-DJ Murray the K vom New Yorker Sender WINS 1010, der ein totaler Beatles-Fan ist, läuft mit seinem Telefonhörer durch das Hotelzimmer von einem Beatle zum anderen, albert mit ihnen herum, lässt sie kurze Ansagen machen im Sinne von Hi Baby, ihr hört WINS auf 1010 und hier spricht Ringo von den Beatles. Paul sagt, er sei Winston Churchill und das alles wird über Telefonschaltung direkt von besagtem Radiosender live ausgestrahlt. Hol uns doch noch einen Drink, ruft Ringo. John singt irgendetwas Unverständliches. Der Radiomann im Studio fragt, wie es den Beatles gehe, ob sie aufgeregt seien wegen ihres Fernsehauftritts am Abend in der Ed Sullivan Show. Sie seien völlig locker, sagt Reporter Murray the K und will John dazu befragen. Der tut aber so, als sei er eingeschlafen. Aufwachen, John, du musst bald los, plärrt der Radioreporter. Jetzt folgen ein paar Sprüche, es sei einfach klasse, etc. Irgendeiner sagt, sie sollten doch mal im Sender Love Me Do spielen. Schon flapsen die Beatles rum, du liebst mich, ich lieb mich auch und so weiter. Wie heißt der Song? Fragt Murray the K, den gelangweilt dreinblickenden John. Wie heißt der Song? Wie bitte? Fragt John mit gespielter Unwissenheit zurück. Wie der Titel des Songs lautet, wiederholt der Radiosprecher. Darauf John grinsend, Love Me Do, du Idiot. Der Reporter ist erst baff, dann sagt er ins Telefon zu seinem Kollegen im Studio, hier spricht der Idiot. Lasst uns die Beatles singen hören. Los geht's. Und dann hört man quäkend aus dem Telefon die Beatles im Radio WINS 1010 singen Love Me Do. Doch am Anfang dieser Radio-Live-Übertragung aus dem New Yorker Hotelzimmer der Beatles hört man in Telefonqualität kurz Please Please Me.
Yeah, baby. I'm with you all the way. We're What's Happened,
sweetheart.
Well, I got the Beatles with me.
Yeah, John.
Hello, WINS 1010.
Out of way, baby.
And let's check out Ringo.
Hi, baby. This is WINS Wins on 1010. Ringo from the Beatles talking.
All right, we got George.
I can't do that.
Hello, everybody. WINS. There we go. And we got Paul over here. Paul?
How do you do, everybody? WINS Winston Churchill.
Winston Churchill is right, I say.
All right, so we're having a ball.
We duck and
do it.
Hey,
duck and do it.
There's another drink.
Yeah.
How are they now, Murr? Are they kind of excited about their appearance on the TV show tonight?
They're excited about it, but they're also taking it in stride.
Wake up, John. John, wake up.
John,
wake up, John.
Okay!
You gotta go on, so.
Okay, Murray!
Right, okay, babe.
What's happening, baby? It's the gear.
It's the gear, baby. That's what's happening. The gear's happening. I think that gives you an idea, Paul, that how loose they are. They're loose like a goose.
Yeah,
they're hanging in there.
Yeah, they're swinging fellas.
They got some ice cubes in their pocket. They're staying cool, man.
Yeah. Yeah,
you got something lined up there. How about Love You Do?
Love Me Do.
They love you do. They love I Love Me Do.
Hi, boy.
They love you do. What's the name of it?
Pardon?
What's the name of that song, mate?
Love Me Do, Wacka.
I see. this is the Wacker speaking here. The Wacker over here. And
Wacker the K.
Wacker the K.
Let's hear the Beatles sing it, baby.
Okay, Murr, here we go.
Love, love me do. Love me do, oh, love me do, yeah, love me do, oh, love me do.
Der Song Love Me Do, der in England als die erste Single der Beatles am 5. Oktober 1962 erschien, kam in den USA erst im April 1964 als Single auf den Markt, herausgebracht von einem kleinen Label, das sich die Rechte der frühen Beatles-Songs für die USA gesichert hatte, nachdem die große Plattenfirma Capitol, die mit der britischen Beatles-Firma EMI zusammenarbeitete, kein Interesse an den frühen Beatles-Songs gezeigt hatte. Das kleine Plattenlabel Tolly konnte so von der Beatlemania in den USA profitieren, denn die Single Love Me Do erreichte im Mai Platz 1 der Singlecharts und verkaufte sich über 1 Million Mal. An diesem Erfolg wollte dann auch die zuvor ignorante und untätige Plattenfirma Capitol teilhaben, erwarb die Rechte an Love Me Do für die USA und brachte den Song dann am 22. März 1965 innerhalb des Albums The Early Beatles heraus. Am 23. Februar 1964 waren die Beatles dann zum dritten und letzten Mal in der Ed Sullivan Show zu sehen. Ihr Kurzauftritt war vor ihrem Rückflug nach England aufgezeichnet worden. Showmaster Ed Sullivan ließ mehrere Krokodilstränen kullern bei seiner Ansage des letzten Beatles-Auftritts in seiner Show. Uns allen von der Show tut es ehrlich leid, sagte er, dass dies die dritte und letzte Show mit den Beatles ist. Denn diese Jungs aus Liverpool in England und ihr Auftreten hier, nicht nur als großartige professionelle Sänger, sondern als Gruppe netter Jungs, hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck bei allen hier, die sie getroffen haben. Und das gilt für jeden von uns hier in der Show. Hu, 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 heul, heul.
You know, all of us on the show are so darn sorry, and sincerely sorry, that this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine professional singers, but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show.
Twist and shout. Let me know that you're mine. You're mine. Ooh.
Die Beatles live in der Ed Sullivan Show ausgestrahlt am 23. Februar 1964. Nach John F. Kennedys Ermordung am 22. November 1963 und der darauf folgenden depressiven Stimmung in Amerika wurden diese vier unbekümmerten Youngsters aus Liverpool mit ihren anknipsenden Songs von vielen Amerikanern wie eine Erlösung empfunden. Die Beatlemania, die England bereits im Sommer und Herbst 1963 erfasst hatte, überrollte nun auch Nordamerika und schließlich die übrige westliche Welt. Die US-Radiostationen spielten in der Folgezeit die Songs der Beatles beinahe nonstop, weil die US-Fans nicht genug von den Beatles-Songs bekommen konnten. Die Plattenverkäufe der Beatles-Singles schnellten in die Höhe und schlugen alle Rekorde, die zum Teil heute noch Bestand haben. Unter der Überschrift, warum die Beatles im Februar 1964 nicht nur die neue Welt eroberten, sondern auch das Pop-Zeitalter starteten, schrieb der Beatles-Kenner Mike Brüggemeier im Rolling Stone, Zitat: Mit dem Erfolg der Beatles in Amerika begannen die 60er Jahre, wie wir sie heute kennen, ja, begann Pop, wie wir ihn kennen, als weltweite, generationenübergreifende Kultur. Während die Rock'n'Roll-Ära in ihre Zeit eingeschlossen ist wie ein Insekt in ein Stück Bernstein und ihre Artefakte, die Petticoats und Jukeboxes, Pferdeschwänze und Quiffs, Elvis Pelvis und Jerry Lees Tolle, wie Museumsstücke aus dem Pleistozän wirken, dauert das Pop-Zeitalter, das im Februar 1964 begann, bis heute an. Zitat Ende.
Somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight.
Anytime at all, aus dem britischen Beatles-Album A Hard Day's Night vom 10. Juli 1964 erschien in den USA innerhalb des Albums Something New, das dort am 20. Juli 1964 auf den Markt kam. Aus Anlass der pophistorisch bedeutenden Eroberung des amerikanischen Marktes durch die Beatles im Februar 1964 kam nun, wie eingangs schon erwähnt, eine neu überarbeitete Beatles-Box mit 13 CDs weltweit auf den Markt, The US Albums. Die Box umfasst alle US-Ausgaben der Beatles-Alben, von Meet the Beatles vom Januar 1964 bis zum US-Album Hey Jude, das im Februar 1970 erschien. Wie schon an den merkwürdigen, in Europa nicht vertrauten Albumtiteln wie Meet the Beatles, Something New, The Beatles Story, The Early Beatles, Beatles 6, Yesterday and Today und Hey Jude abzulesen ist, hatte die amerikanische Plattenfirma der Beatles Capitol abweichend von den englischen Original-LPs eigene, um nicht zu sagen willkürliche Songzusammenstellungen durchgesetzt und sogar eigenwillige Abmischungen erstellt. Vor allem wurde reichlich Hall dazu gemischt und die Original-Mono-Aufnahmen verwandelte man zum Teil in ein Pseudo-Stereo mit dem Gesang auf dem einen und den Instrumenten auf dem anderen Kanal. Dieser tontechnische Unsinn wurde in den neuen Remaster-Wiederveröffentlichungen abgewildert. Die merkwürdigen Songkombinationen und auch die abweichenden Albumtitel und Covermotive hat man allerdings beibehalten. Der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 50-jährigen Beatlemania-Jubiläum spielte Songs aus den neu bearbeiteten US-Beatles-Alben und erinnerte an die euphorische Hysterie im Februar vor 50 Jahren. Die frühen Beatles-Songs waren der Soundtrack für den Aufbruch einer Jugendgeneration, die mit einem Mal glauben konnte, sie könne die Welt verändern.
With a love like that, you know you should be glad.